Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer eine neue Woche. Eishockey mit den Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Und mit Bernd Schwickerath.
Ja, einen wunderschönen guten Tag, Herr Fetzer.
Scheint da die Sonne bei euch im Westen? Ist ja echt stark.
Immer. Immer. Gerade bei Düsseldorf, oder?
Ja. Ja, genau. Die haben sie abmontiert, glaube ich, da über Düsseldorf. So. Was Sport anbelangt.
Da kommen wir aber später zu. Wir reden jetzt über die DEL und was für ein Spiel am Freitagabend. Iserlohn gegen Dresden. Sind wir ehrlich, manchmal denkt man sich, ja, könnte ein geiler Kick werden, ne? Aber dann ist es manchmal so, ja, beide Mannschaften, gerade wenn die unten stehen, sind so verkrampft und es geht nicht. Aber hier, ohne Scheiß, wahrscheinlich das beste Spiel, also zumindest von, nicht vielleicht spielerisch das beste Spiel, aber so von der Dramatik, von der Bedeutung, von den Wendungen der ganzen Saison, oder? Dresden führt 3-0, sieht wie der sichere Sieger aus, dann kommt Iserlohn auf 3-3 ran, aber Dresden macht nochmal das 4-3 kurz vor Schluss und denkst dir, wow, jetzt haben sie es endlich geschafft und dann kommt Iserlohn nochmal zurück, macht das 4-4 und noch das 5-4. Ich meine, unfassbarer Fehler. Ich weiß nicht mehr, wer war das überhaupt hinterm Tor? Karlsson, der da den Puck verdandelt hat? Also wie kann das denn bitte passieren? In dem entscheidenden, nicht entscheidenden, aber im vorentscheidenden Spiel, in der absoluten Schlussphase. Also, keine Ahnung. Dann hat man es einfach nicht verdient zu gewinnen, wenn du so einen Fehler machst.
Das sind ja jetzt 10 Punkte Vorsprung für die Iserlohn Roosters. Wir haben ja im Vorfeld auch drüber gesprochen, dass das natürlich ein extrem wichtiges Spiel war. Da hätte Dresden wieder ranrücken können. Aber jetzt haben sie halt beide Spiele gegen die Roosters, beide direkten Duelle verloren und also aktuell der Unterschied, klar, noch ein paar Punkte mehr, aber ja, gewinnst du die zwei und verlierst sie nicht, dann ist es eng. So ist es nicht eng, so sind es 10 Punkte.
Ja, und 10 Punkte sind echt schon hart, weil wie du letztens auch schon richtig gesagt hast, es geht ja nicht nur darum, die 10 Punkte aufzuholen, indem der andere nichts holt, sondern du musst ja selber erstmal punkten. Und wenn du insgesamt, was haben sie jetzt, 13 Punkte? Das ist schon sehr schwer. Ja. Aber ich meine, ich bin ja ein Typ so für die unteren Tabellenregionen. Guck du doch mal nach oben. Da gab es auch einen ganz netten.
Ich wollte nur kurz mal sagen, weil ich habe nochmal kurz nachgerechnet. Also wenn wir jetzt von glatten Siegen ausgehen und Dresden hätte die beide glatt gewonnen, dann wären sie natürlich sogar vor Iserlohn, ne? Also hätten sie 6 Punkte mehr und Iserlohn weniger, aber ja, genau. Also, aber so kannst du eigentlich nicht rechnen. Das war ein geiles Spiel am Freitag, eher weiter hinten, also tatsächlich eher deine Tabellenregion, ne? Ich schaue natürlich nach vorne.
Klar, und bist du ein Gewinnertyp.
Ja, absolut. Und da war Köln gegen Mannheim dann am Sonntag. Ne? Klar, Klassiker, ausverkauftes Stadion, 18.600 da. Und der Köln gewinnt. Und das auch ohne Gregor McLeod, der ja nicht mit dabei war, ausgefallen ist. Mannheim hatte ja vorher diesen Shutout-Streak, der fast schon historisch war. Also der Wolfsburg bleibt da jetzt noch vorne. Aber 4-0 in Serie für die Adler Mannheim. Und dann schießt Köln da 5 Tore gegen Mannheim. Und natürlich auch da Spektakel in der letzten Minute, erst 53 Sekunden vor Ende. Brady Austin mit dem Siegtor. Ja, Shutout-Streak der Adler Mannheim verloren und vorbei. Und man muss sagen, jetzt die Kölner Haie in den letzten beiden Spielen. München knapp verloren, Mannheim knapp gewonnen. 2 geile Spiele, jeweils mit Kölner Beteiligung. Ja, mal schauen, wie lang es in dieser Saison geile Spiele mit Kölner Beteiligung gibt. Aktuell sieht es so aus, als würden die wieder ein Wörtchen mitreden.
Ja, vor allem, weil sich da vorher auch die ganzen anderen Top-Teams geschlagen haben. Hatten wir schon letzte Woche darüber gesprochen, ne? Sei es Bremerhaven, sei es Berlin, sei es Straubing. Also. Und ja auch schon mal in Mannheim, also die Kölner sind richtig heiß drauf. Gucken wir mal auf eine Mannschaft, die nicht so heiß drauf war am Wochenende. Das sind nämlich die Schwenninger White Wings. Kein einziges Tor geschossen, dafür 7 kassiert. Auch nur 38 Schüsse insgesamt am Wochenende.
In beiden Spielen muss man sagen, ja, kann man auch mal in einem haben. Ne? 38 ja, absolut, in beiden Spielen, ne?
Also im Schnitt unter 20 ist wirklich schon extrem schwach, ist natürlich auch die schlechteste Zahl der kompletten Liga. Und insgesamt sind das jetzt schon 4 Niederlagen in Folge. Trotzdem muss man natürlich sagen, Schwenningen hat vorher ganz gut gepunktet, darunter passiert nicht so viel. Also sind die White Wings immer noch in den Top 10.
Ja, das gilt für die anderen 3 Mannschaften, die beide Spiele verloren haben am Wochenende nicht. Frankfurt, Dresden und Augsburg. Frankfurt jetzt sogar die längste Niederlagenserie, 6 in Serie. Am Wochenende zwar gegen Nürnberg und Straubing jeweils 3 Tore geschossen, also dazu noch Offensive wieder besser funktioniert, aber wenn du halt 4 gegen Nürnberg und vor allem 7 gegen Straubing kassierst, läuft es nicht so richtig. Und man muss auch sagen, seit Tom Pokel Mitte November übernommen hat in Frankfurt, nur Augsburg und Dresden schwächer, also da läuft es jetzt nicht unbedingt deutlich besser für die Löwen Frankfurt und wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, das ist die Mannschaft im Niemandsland der Tabelle. Da droht aktuell auch Augsburg so ein bisschen hinzugleiten in dieses Niemandsland. Insgesamt 4 Niederlagen in Serie, 2 waren es am Wochenende, vor allem zu Hause sind sie echt richtig schwach. Ich war ja am Freitag in Augsburg, da haben sie sich gesteigert, muss man sagen, im Vergleich zu den Spielen davor zu Hause. Ingolstadt wirklich einen guten Fight geliefert, trotzdem wieder verloren. Also 5 Niederlagen in Serie jetzt zu Hause mit 30 Gegentoren. Da waren ja mal 9 dabei gegen Straubing und 8 gegen München. Aber 30 in 5 Spielen ist 6 pro Partie. Das ist einfach zu viel. Ja, und dann verliert Augsburg am Sonntag auch nochmal. Und ja, müssen ein bisschen aufpassen, dass sie eben den Kontakt dann eben zu den Top 10 nicht verlieren.
Ja, das geht natürlich umso mehr für Dresden, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Klar, direktes Duell verloren war natürlich ziemlich bitter, dann am Sonntag auch noch gegen Wolfsburg verloren. Jetzt muss man sagen, es gibt zumindest einen kleinen Lichtblick. Austin Ortega hat am Wochenende 3 Tore geschossen, aber ich meine, der schießt ja ständig Tore und wenn er halt vom Rest zu wenig kommt, dann könnte es Richtung DEL 2 wieder gehen. Wo wir beim Thema sind, gehen wir auf die DEL 2.
Oh, ne, warte, München müssen wir schon noch ansprechen, oder?
Ach, du hast recht, Entschuldigung,
ja, ja.
Noch ein Top.
München, ja, ja, richtig. Also Münchens Serie insgesamt und vor allem die Heimserie, also am Wochenende hat es wieder 2 Siege gegeben für München. Insgesamt sind es 5 Siege in Serie, 16-4 Tore, heißt also über 3 geschossen pro Spiel und vor allem halt unter 1 pro Spiel kassiert, 2x0 und wenn wir Antoine Bibot anschauen, in den 4 Spielen im Dezember eine Fangquote von 98%, also das ist wirklich jetzt ja der Starting Goalie, den sie da eigentlich ja nachverpflichtet haben, der vertritt Niederberger überragend momentan und vor allem überragend ist München zu Hause. 9 Siege in Serie vor heimischem Publikum, da läuft es noch besser als halt insgesamt. Und man muss sagen, wenn wir auf die ganze Liga schauen, neben München ja auch 2 Siege für Ingolstadt. Die sind jetzt wieder Tabellenführer. 2 Siege für Straubing. Die waren nach dem Deutschlandcup nicht so richtig in Schwung. Und ja, jetzt sind sie wieder da. Fragezeichen. Tyler Madden da auch mit 3 Toren am Wochenende. Und Bremerhaven hat auch 2x gewonnen. Und davor war die Serie ja nicht so toll mit nur 2 aus 8. Also Bremerhaven hat sich an diesem Wochenende auch wieder etwas stabilisiert.
Ja, absolut. Dann jetzt aber in die DL2 und das Top-Team ist nach wie vor Krefeld. Wieder 2 Siege, 4-2 in Lausitz, 6-1 gegen Kaufbeuren, 5 Siege in Folge und man darf ja nicht vergessen, die haben in Kaufbeuren nur mit 3 Reihen gespielt. Aber irgendwie scheint das aber auch kein Problem für die zu sein, obwohl das ja ein relativ altes Team ist. Trotzdem sehr souverän, jetzt Tabellenführer mit 6 Punkten Vorsprung. Gut, auch ein Spiel mehr als Kassel aktuell, aber das sieht schon echt gut aus und es sind irgendwie immer die gleichen Namen, die wir nennen. Jetzt hast du wieder Max Newton am Wochenende, 4 Tore, 1 Vorlage, dann Van Dane, 1 Tor, 3 Vorlagen. Das sieht schon sehr, sehr gut aus, was da in Krefeld passiert.
Ja, wenn du Kassel gerade angesprochen hast, da läuft es an diesem Wochenende nicht so richtig. Oder insgesamt muss man sagen, ja, jetzt nach Verlängerung verloren gegen Rosenheim 2-3, 2-5 bei den Lausitzer Füchsen. 4 der letzten 5 verloren und vor allem bei diesem Spiel gegen die Lausitzer Füchse am Sonntag mit 2-0 ins letzte Drittel gegangen und dann noch 5 Tore kassiert. Also Krefeld da sehr stabil vorne, Kassel aktuell in einer schwächeren Phase.
Ja, und jetzt kommen wir mal zu unserer wöchentlichen Rubrik.
Hast du gemerkt, wie ich es dir schön gelassen habe? Ja, ich habe gesagt, Düsseldorf, da lasse ich die Finger davon, denke ich mir. Nee, da lasse ich den Bernd wieder sein.
Also wir haben schon oft darüber gesprochen, dass das nicht so richtig läuft und dass die Stimmung so langsam kippt. Und jetzt am Wochenende ist sie wirklich komplett gekippt. Also wir reden über ein 1-4 gegen Bietigheim. Wir reden über ein 0-5 in Weiden. Das sind also 1-9 Tore gegen diese beiden Teams, die nun nicht im Verdacht stehen, Top-Teams zu sein. Der eine hat letztes Jahr noch Oberliga gespielt, der andere drohte letztes Jahr in die Insolvenz zu gehen, wobei die DEG ja auch, ne, so ist ja nicht. Aber insgesamt sind das jetzt 5 Niederlagen in Folge, 11 der letzten 15 verloren. Damit ist die DEG jetzt auch offiziell in die Abstiegszone abgestürzt, ist nur noch 11. Und wie gesagt, wir reden vor allen Dingen über einen emotionalen Tiefpunkt. Ne? Am Freitag grölte schon das halbe Stadion, wir haben die Schnauze voll. Dann hat Rich Czernomatz eine übertrieben peinliche Pressekonferenz gegeben, indem er die Mannschaft komplett in den Senkel stellt. Und dann am Sonntag haben die Fans vorzeitig die Halle verlassen aus Protest. Und es ist auch berechtigt, muss man sagen, weil diese Mannschaft hat keinerlei Struktur, die hat keine Ideen. Die Offensive ist absolut erschreckend, gerade was die deutschen Spieler angeht. Du hast da die 3 Importspieler, du hast Linden, du hast Bradford, du hast Hirano. Die 3 treffen noch regelmäßig, wobei am Wochenende jetzt auch nicht so wirklich, aber zumindest Linden hat getroffen. Aber sonst, es hat nach 24 Spielen kein einziger deutscher Stürmer mehr als 3 Tore. Und das ist ja ein absoluter Witz. Und wenn wir dann auch auf andere Sachen gucken, auf das ganze Chaos mit Olsen und Smith und natürlich auf diese Kooperation mit Köln, die ein absoluter Reinfall ist. Die DG hat keinen einzigen Scorerpunkt von den Förderlizenzspielern. Keinen einzigen. Nach 24 Spielen. Also man kann nur sagen, der Verein liegt komplett am Boden. Also das ist meiner Meinung nach fast eine größere Krise als beim Abstieg. Die Stimmung ist noch weiter am Boden. Und lustigerweise, am morgigen Dienstag gibt es ein großes Fantreffen in der Altstadtkneipe in Düsseldorf. Das wird bestimmt extrem harmonisch ablaufen.
So weit, ja, muss man sagen, die wöchentliche Rubrik, ja, Bernd und die DEG, ja, es ist nicht unbedingt positiv aktuell. Und also,
positiv ist aber Krimitsch auch. Komm, da müssen wir mal positiv was in DL2 erzählen. Beide Spiele am Wochenende gewonnen, 2-1 gegen Weiden, 3-1 gegen Ravensburg und Mann des Wochenendes Christian Schneider. Der hatte wochenlang gar nicht gespielt. Jetzt steht er wieder im Tor und ist in beiden Spielen absolut überragend. 77 von 79 gehalten, mehr als 97% Fangquote. Also, wenn der Kollege Schneider ein bisschen häufiger spielt, dann könnte es mit Krimitschau auch weiter bergauf gehen.
Weiter geht's mit Bissl Hockey International. Wir schauen nach Europa, schauen da natürlich nicht in die europäischen Ligen an diesem Wochenende, sondern auf Turniere. Ein Turnier in der Schweiz, das Schweden gewonnen hat mit 3 Siegen. Tschechien hat 2-mal gewonnen. Finnland hat 1-mal gewonnen. Wer hat nicht gewonnen? Die Schweiz. Alles verloren seit der WM. 5 von 6 Spielen verloren. Wobei man jetzt sagen muss, bei diesem Turnier war es jeweils knapp. Man hat einmal nach Verlängerung verloren, einmal nach Penaltyschießen verloren und natürlich auch große Gegner. Und der Hörer Olli wünscht sich, dass du bitte den Siegtorschützen der Finnen gegen die Schweiz aussprichst. Der geht auch.
Überhaupt kein Problem. Der Mann heißt Jesse Puljujärvi.
Falsch. Sondern? Der Mann heißt Jesse Puljujärvi.
Ja, stimmt. Hast recht.
Fehler.
Ja.
Ja, aber was richtig geil war aus Schweizer Sicht, waren die Ergebnisse jetzt nicht, aber was anderes war sehr, sehr schön. Und da geht es um unseren Freund Andres Ambl.
Richtig, nämlich die Schweizer Nationalmannschaft hat sich zum allerersten Mal dafür entschieden, ein Trikot unter das Dach zu hängen und eine Nummer nicht mehr zu vergeben. Und das ist eben die Nummer 10 von Andres Ambl. Der wurde dann gefeiert beim Länderspiel. Das ist ja auch nicht so ganz alltäglich, dass sowas in der Nationalmannschaft passiert. Dort ist es passiert. Dann gab es ja noch diesen Nations Cup, der ja weiterging. Wir hatten schon erzählt, dass diese ganzen Turniere so im Laufe des Jahres jetzt irgendwie in so Tabellen gerechnet werden. Der Deutschland Cup zählt ja auch dazu. Und ja, so viel gab es jetzt nicht, aber Frankreich hat Italien geschlagen. Ich weiß nicht, ob Italien Olympiasieger wird. Sieht nicht ganz so gut aus, ehrlich gesagt. Polen schlägt Ungarn. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, Deutschland hat wieder gar nicht gespielt. Und irgendwie ist es ja schon komisch, dass fast alle Nationen diese Dezemberpause nutzen für Länderspiele und Deutschland wieder nicht. Also, keine Ahnung. Anscheinend hat man es nicht nötig. Und dann nochmal kurz international. Es gab noch Südostasien-Spiele. Indonesien gewinnt da gerade alles. Noch mit dabei sind Thailand, Philippinen, Singapur und Malaysia. Und ich meine, logisch, sportlich ist das sicherlich keine Offenbarung. Aber es ist zumindest gut, dass es langsam auch in solchen Regionen, wo Eishockey ja nicht unbedingt die Sportart Nummer 1 ist, so einen regelmäßigen Spielbetrieb gibt, dass die Nationalmannschaften immer spielen. Vielleicht entsteht da ja irgendwann mal was.
Wir hatten im Roundtable das Quiz Breaking Hughes. Da stand dieser Trade ja noch nicht fest, aber übers Wochenende ist es passiert und damit sind wir in der NHL. Und tatsächlich wechselt Quinn Hughes den Club und wo er hingeht, das ist dann doch überraschend. Es ist viel spekuliert worden, geht er vielleicht nach New Jersey zu seinen Brüdern. Carolina war da mit in der Verlosung. New York hat man gehört, hat auch ein Angebot abgegeben. Aber es ist dann tatsächlich Minnesota geworden, die Minnesota Wild. Und ich glaube, das ist nicht untertrieben, wenn man sagt, oder übertrieben, wenn man sagt, größter Trade der jüngeren NHL-Geschichte. Mitten unter der Saison, noch im alten Jahr sozusagen, im Dezember. Und ein absoluter Topspieler, der die Seiten wechselt.
Ja, ich meine, das ist für viele der beste Verteidiger der Welt. Ich finde Kale Makar noch ein bisschen besser, aber ist ja auch egal. Grundsätzlich kann man sagen, einer der besten 2 Spieler aus seiner Position und dass so einer im Laufe der Saison getradet wird, also das gab's wirklich lange nicht. Und jetzt habe ich natürlich in unserem Roundtable gesagt, dass Vancouver ja verrückt sein muss, diesen Spieler abzugeben, aber es verdichten sich ja immer mehr die Anzeichen, dass er eben nicht verlängert hätte und sein Vertrag geht nur noch 1,5 Jahre. Und dafür, finde ich, hat Vancouver noch ganz gut was rausgeholt, nämlich Siv Bojum ist wirklich ein Riesentalent. Dann noch Marco Rossi, ein Erstrundenpick, war noch ein Spieler dabei. Und man muss auch sagen, der Start war für beide jetzt richtig gut. Hughes hat direkt für Minnesota getroffen, Bojum hat direkt für Vancouver getroffen. Minnesota generell mit 4 Siegen in Folge. Also zumindest dürfte da die Laune jetzt nicht ganz so schlecht sein. Klar, wenn man so getradet wird, ohne dass man Mitspracherecht hat, ist es vielleicht nie so doll. Aber in dem Fall ist zumindest der Start bei den neuen Teams direkt mal geglückt.
Ich bin ja schon gespannt, ob Quinn Hughes da auch mal durchblicken hat lassen, ob er dann bereit ist, auch zu verlängern bei den Minnesota Wild. Wäre natürlich dann krass, weil die haben aktuell
Die dürfen doch noch gar nicht mit dem reden.
Nein.
Was unterstellst du denn da wieder?
Nein, ganz sicher. Nein, natürlich haben die nicht gesprochen. Na, vielleicht so mit Augenzwinkern, irgendwie so Zeichen. Ja. Ne? Kennst du das Watten? Kennst du das Watten, wo man deiten kann? Watten, das Kartenspiel, ja. Hier,
da. Also ich weiß nicht, wie es geht, aber ich habe schon mal davon gehört.
Max Billy Spitz. Egal. Ja. Auf jeden Fall, weil du hast ja gesagt, der Vertrag läuft ja dann noch eben diese Saison und dann noch eine weitere. Das heißt, ab dann 1. Am Juli, Sommer. Genau, im Sommer darf man verhandeln und dann ist die Möglichkeit auch eben dann zu verlängern. Für 1,5 Jahre, wenn es jetzt nur eben diese Saison und dann die nächste wäre, weiß ich nicht, ob es so ein geiler Zug ist von den Minnesota Wild. Wenn sie ihn länger halten können, dann ist es schon ein geiler Zug. Und trotzdem kannst du ja sagen, Vancouver hat zwar einen super Spieler verloren, aber wenn da eben dann trotzdem das Signal kommt, boah, ich glaube nicht, dass ich hier länger bleibe, dann bin ich bei dir, dann haben sie gut was rausgeholt, haben einen Verteidiger geholt, der zumindest von der Spielweise ähnlich ist.
Mit so eine Art Use-Fan
ja, genau, von der Spielweise auch ähnlich, genau. Ob er jetzt das Niveau erreicht, ist die andere Frage, aber mit Rossi noch einen etablierten Spieler, Erstrundenpick noch mit dazu. Das sieht schon gut aus. Also kannst du schon mal sagen, dass das für beide so ja aufgehen könnte. Schauen wir mal.
Und wie groß dieser Trade war, seht ihr allein daran, dass am Wochenende die Edmonton Oilers sich ernsthaft einen Torwart geholt haben und keiner mehr drüber spricht, weil alle über den News-Trade reden. Weil das ist ja eigentlich auch ein Ereignis, ne? Dass Tristan Jarry jetzt von Pittsburgh nach Edmonton gewechselt ist, dafür Skinner in die andere Richtung. Ja, also ist das der Torwart, mit dem du Meister wirst? Keine Ahnung, abwarten, aber es ist halt alles in Schatten gestellt worden durch den News-Trade.
Ja, aber trotzdem mal ganz kurz zu diesem Trade auch, zu dem Torwart-Trade. Also Skinner war jetzt zweimal hintereinander auch im Stanley Cup Finale, ne? Also ja, logisch.
Und einmal war er richtig gut in den Runden davor, ne? War auch ein Grund dafür, warum Edmonton überhaupt ins Finale gekommen ist.
Ja. Andererseits auch auf und ab in den Playoffs vor allem, das muss man auch sagen. Aber das ist ja natürlich jetzt auch kein überragender Goalie, der gekommen ist mit Tristan Jarry. Also wenn sie jetzt Justus Saros ist ja immer so ein Name, der rumgegeistert ist, wenn sie den geholt hätten, ja klar, dann hast du einen richtig starken Torwart. Tristan Jarry möglicherweise ist ein Upgrade im Vergleich zu Stuart Skinner, aber es ist nicht so, dass der um Welten besser ist.
Nee, obwohl wir bei Edmonton sind, hast du das Tor von McDavid in Toronto gesehen?
Nee, war mir zu schnell. So schnell sind meine Augen nicht mehr.
Also es sieht doch wirklich, ich muss jetzt leider wieder so einen blöden PlayStation-Vergleich bringen, aber es sieht doch wirklich so aus, als würde da einer das Spiel auf einfacher Stufe spielen und gegen jemanden, der nicht mal weiß, wie man ein Pad in der Hand hat. Und der McDavid zieht einfach allen davon. Also unbeschreiblich und generell wieder absolut an Feier der Kollege in den letzten 6 Spielen. 7 Tore und 9 Vorlagen, steht bei 52 Punkten, ist also jetzt wieder hochgeklettert in der Scorerliste, ist auf Rang 2, nur noch 3 Punkte hinter McKinn, obwohl der am Wochenende ja auch wieder gepunktet hat und wie gesagt, dieses eine Tor. Allerdings muss man sagen, auch Leon Draisaitl recht heiß unterwegs, ne? 2 plus 10, also 12 Punkte in den letzten 6 Spielen und steht jetzt bei 999 Punkten. Das heißt, die Tage werden wir irgendwann den 1000. Punkt von Herrn Draisaitl erleben.
Ja, kurzer Blick auch noch auf die anderen Deutschen, was so positiv war, oder wer gepunktet hat, Stützle, Torvorlage, Nico Sturm, eine Vorlage auch und jetzt eben in einer Mannschaft mit Quinn Hughes, so schnell kann es gehen, also das ist Wahnsinn, ne? Mit so 1-2 Trades, wie viel sich da ändern kann für einen Spieler. Petarka, Tor und Vorlage, Seiders ohne Punkt geblieben, Grubauer, 90% Fangquote, 3 Gegentore, aber natürlich die größte Personalie aus deutscher Sicht ist Lukas Reichel, der auf der Waiverliste gelandet ist, seit Ende November, 28. November nicht mehr gespielt, nur eine Vorlage in 14 Spielen. Jetzt ist tatsächlich die Frage, nimmt den jemand? Also die Vancouver Canucks hatten ihn ja getradet. Jetzt ist die Frage, nimmt ihn jemand? Also holt sich jemand die Rechte und zahlt ihn auch jemand? Sonst ist er erstmal in der AHL und dann wirklich halt erstmal in der AHL. Also könnte tatsächlich auch bedeuten, dass die NHL-Karriere auf jeden Fall oder vielleicht auch sogar die ganze Nordamerika-Karriere dann zu Ende geht von Lukas Reichel.
Ja, ich habe mir schon vorgestellt, dass man in Berlin da mal einen Telefonhörer zur Hand nimmt. Keine Ahnung, vielleicht setzt er sich auch noch durch und wer weiß auch, wie er bei Olympia spielt. Ne? Es ist ja manchmal so, da gucken alle hin und bei Olympia musste er ja nur 2-3 gute Spiele machen und irgendwie 2 Tore schießen. Auf einmal gibt es dann wieder diverse Vereine, die ihn haben wollen, aber Stand jetzt ist das wirklich schon extrem bitter gelaufen. Auch wenn wir nochmal an die WM erinnern, wo er ja wirklich gut gestartet ist, dann diese blöde Verletzung. Und das sollte ja schon das Turnier sein, wo er wieder selber für sich wirbt. Hat überhaupt nicht geklappt, da hat in Chicago nicht geklappt, jetzt klappt es in Vancouver nicht. Also ich glaube, Olympia wird für ihn wirklich sehr, sehr wichtig, um zu gucken, ob er irgendwann nochmal in der NHL spielen kann oder ob es dann vielleicht sogar zurückgeht, sei es Schweiz oder vielleicht auch wieder zurück nach Berlin.
Schauen wir nochmal auf den Top mit Connor Hellebuck, der wieder gespielt hat, überraschend früh. Ne? Also eigentlich hieß es ja ein paar Wochen, es waren dann auch Wochen.
Hat aber mir nicht so gut gefallen, wir haben gegen Washington gespielt, ich habe das Spiel angemacht und denke mir so, was steht denn im Tor, was soll das denn?
Ne? Frechheit! Nee, du darfst nicht, du müsstest eigentlich noch verletzt sein. Hat dann auch 24 von 25 gehalten, 96%. Also super Comeback von Connor Hellebuck und dann auch rechtzeitig vor den Olympischen Spielen natürlich dann wieder fit und mit Spielpraxis. Und ein weiterer Top aus der NHL.
Naja, war ein Flop, das Spiel hat eine halbe Stunde später begonnen, ne? Möchte ich sagen. Nein, war natürlich ein Top. Nico Niederreiter, 1000. Spiel.
Was ist denn da ein Flop bitte dran?
Ja, wenn ich vorm Fernseher sitze, ist eh schon halbe Nacht und ich denke mir, fang das Spiel endlich an, wenn schnell Hellebuck im Tor steht, habe ich eh schon keinen Bock mehr und dann dauert das Spiel noch eine halbe Stunde, bis es losgeht.
1000. NHL-Spiel von Nino Niederreiter. Als erster Schweizer erreicht er diese Grenze. Da kann man den Spickerrad auch mal laufen, warten lassen.
Ja, stimmt. War auch ganz gut, weil deswegen habe ich dann am Anfang habe ich dann auf Toronto umgeschaltet und dann habe ich das Tor von McDavid live gesehen. War auch schön, muss ich sagen. Schon.
Danke, Nino, musst du dann sagen.
Danke, Nino, danke, absolut.
Zwei Plop.
Weiter, machen wir noch Flop oder Top weiter?
Nehmen wir mal noch zwei Tops aus dem Osten und aus dem Westen. Buffalo, 3 Siege in Folge gegen Edmonton, Vancouver und Seattle. Also auch keine schlechten Teams. Oder Middle of the Pack, genau. Krise vorbei, hat der Schwickerath da geschrieben. Das ist die Frage. Natürlich sind sie noch Vorletzter, aber nur noch in Anführungsstrichen 6 Punkte von den Playoffs entfernt. Und die Colorado Avalanche. Absoluter Frontrunner aktuell oder absoluter Top-Favorit aktuell auf den Stanley Cup, oder?
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, das habe ich auch in der Übertragung gesehen, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, zum 9. Mal, also das war ganz witzig, weil der Reporter erzählte, ja, die Mannschaft hat schon 8 Mal in dieser Saison in den ersten 90 Sekunden das 1-0 geschossen. Das ist jetzt schon ein eingestellter Franchise-Rekord und das ist ja Wahnsinn, wie früh diese Mannschaft immer schon direkt gut drauf ist und direkt von der ersten Sekunde an voll motiviert und geht immer früh in Führung, das hilft dir natürlich. Und dann geht das Spiel los, zack, macht mein Kind direkt wieder ein Tor. Und dann war der Rekord auch sogar übertroffen. Also 9 Mal, und die Saison ist nicht mehr zur Hälfte vorbei, hat Colorado bis Minute 1:30 schon das 1-0 geschossen.
Flops dafür, die Pittsburgh Penguins und die Columbus Blue Jackets. Pittsburgh, 6 Niederlagen in Folge. Die sind am Wochenende 2-mal mit einer, wir haben uns sagen, mindestens 3-Tore-Führung ins letzte Drittel gegangen, oder? Und haben dann noch verloren, weil gegen die Sharks war es sogar ein 5-1 dann, mit dem sie vorn waren. Und dann hat unter anderem Macklin Celebrini wieder mal aufgedreht, 3 Punkte in dieser Partie gegen die Pittsburgh Penguins.
Und eben alle am Ende, ne? Alle in den letzten 60 Minuten plus in der Verlängerung noch ein sehr schöner Doppelpass mit was Klingberg, ne? Ja, ja, das war auch ein schönes Tor. Also richtig schön, wie Klingberg so in die Zone geht, dann der Doppelpass und Celebrini und dann schiebt dann locker ein. Also ich und Klingberg, auch irgendwie komisch, dass der jetzt bei so einem Team wie San Jose spielt, ne? Der muss doch eigentlich mehr reißen. Ja, der ist sehr, sehr offensiv, verstehe ich schon. Aber eigentlich hätte ich gedacht, das ist doch ein Mann, den auch ein Top-Team noch gebrauchen kann, ne? Naja, wie dem auch sei.
Ich glaube also, auch, dass das Celebrini wollte sich so ein bisschen in dem Spiel dann auch nochmal zeigen, ja, so in Richtung Sidney Crosby und vielleicht auch allen, die zuschauen, ja, und das Team nominieren. New Year's Eve wird ja verkündet, wer für Kanada spielt bei den Olympischen Spielen. Celebrini, ja, hat ja bei der Weltmeisterschaft bei der letzten in einer Reihe mit Sidney Crosby gespielt und jetzt so die beiden im direkten Duell und Celebrini überzeugt da mehr.
Übrigens hat sich Connor Bedard ganz doof bei so einem Bulli verletzt, das sah ganz kurios aus. Der so an der Schulter ist er noch sofort in die Kabine, weil die letzte Aktion des Spiels ist. Sofort in die Kabine, ist verletzt, ist jetzt ausgefallen. Hoffen wir mal nicht, dass das was Ernstes ist und er noch länger ausfällt, ne? Und Logan Cooley ist ja jetzt auch klar, dass er auch wochenlang ausfallen wird. Mal sehen, ob er es noch schafft, wenn er denn überhaupt ein Kandidat ist für Olympia. Aber einen Flop haben wir noch. Columbus. 5 Niederlagen in Folge mit 22 Gegentoren insgesamt. Jetzt letzter im Osten. Wenn wir mal auf Sean Monahan gucken, was war das denn für eine, also, was sind das bitte für Spiele, die der da zeigt? Also, der steht beim Expected Goals-Wert bei 5 gegen 5 bei 30%. Also, das ist ja gar nichts. Und stand noch bei 1-6 Gegentoren auf dem Eis. Also, schön ist anders, sag ich mal.
Schauen wir zu den Frauen und zu den Testspielen, die Deutschland da bestritten hat gegen Österreich. 2-mal ja in Memmingen und Dornbirn. Top auf jeden Fall die Ergebnisse. 3-0 gewonnen, 2-0 gewonnen, 2 Shutouts und auch Spielpraxis für Sandra Abstreiter. Top auch die Zuschauerzahlen in Memmingen und Dornbirn, jeweils über 2000. Es wurden auch Karten verschenkt, aber das ist natürlich auch eine geile Stimmung dann, wenn über 2000 da sind. Und die,
genau,
Mannschaft,
und das wollte ich gerade immer positiv erwähnen, weil natürlich haben wir in den letzten Jahren häufiger darüber gesprochen, ja, beim Deutschlandcup, da kommen dann endlich mal die vielen Fans hin und dann sagen die Spielerinnen ja auch, das ist völlig anderes, als wenn wir sonst irgendwie vor unseren Eltern oder vor ein paar Freundinnen und Freunden wieder in Füssen übers Eis rutschen. Und jetzt konnte man auf der anderen Seite natürlich sagen, ja gut, da sind halt viele Fans, die sind eh wegen des Deutschlandcups da, wegen der Männer, und da haben sie sich gedacht, komm, wenn die Frauen spielen, gucken wir auch mal zu. Aber jetzt reine Frauenspiele und da jeweils über 2000 ist auf jeden Fall auch eine gute Entwicklung.
Ja, genau, und ist vielleicht auch ein Zeichen, bei solchen Testspielen tatsächlich mal eben an solche Orte wie Memmingen zu gehen, ne? Also wo halt dann normalerweise keine Länderspiele stattfinden. Ne? Füssen auch in der Gegend, aber die haben schon ein paar Länderspiele gesehen eben. Deutschland Cup in Landshut, alles schön und gut, aber 2000 jetzt, das ist wirklich eine super Zahl.
Ja, vor allem für Testspiele, ne? Das ist ja nicht, als wäre das irgendein Quali-Spiel oder sowas. Ja. Es ist recht kein Turnierspiel.
Ja. Top auf jeden Fall da auch, dass bis auf Nina Jobst-Smith die ganze Mannschaft zusammen war. Jule Schiefer zwar noch angeschlagen, aber auch beim Team mit dabei, hat auch kommentiert bei Spray TV. Gab es ja die Übertragung von dem Heimspiel gegen Österreich. Top auch Franziska Feldmeier, da ein Jubiläum gefeiert bei diesen beiden Siegen, 100. Länderspiel gemacht. Aber muss auch sagen, Flop, dass Österreich jetzt nicht unbedingt der wirkliche Gradmesser war. Ja, ne? Anna Meixner und Theresa Schafzeiter sind die beiden, die der PWHL spielen, die wichtigsten Stürmerinnen, beide nicht mit dabei, und dann schauen wir uns die Schüsse an in den beiden Spielen. 18-65 im ersten Spiel aus österreichischer Sicht und 15-39, also deutlich unterlegen und dann halt auch wieder nicht so viel Spielpraxis für Sandra Abstreiter, weil sie nicht so wirklich gefordert worden ist. Klar, holt sie da ihre 2 Shutouts, aber ja, das war jetzt auch kein überragender Gegner, die Österreicherin.
Nee, und es gab auch wieder ein Spiel, USA gegen Kanada, und schon wieder haben die Amerikanerinnen gewonnen, 4-1. Wir erinnern uns, vergangene Woche gab es ja dieses 10-4. Reden wir jetzt über 24-7 Tore insgesamt, und Kanada, da läuft es auch offensiv nicht, ne? Also in den letzten 3 Spielen jeweils nur ein Tor. Die USA immer mit mindestens 4. Das heißt, wir reden über ein durchschnittliches Ergebnis von 3 Toren Rückstand aus kanadischer Sicht. Und wenn wir mal gucken, dass die ja auch davor alles verloren hatten, ja auch schon das WM-Finale verloren hatten. Also das muss jetzt erstmal nichts für Olympia heißen, aber Stand jetzt würde ich zumindest mal sagen, dass die Amerikanerin da als Favoritin reingehen.
Ja, heißt schon was für Olympia, nämlich dass Kanada richtig heiß ist in diesen Spielen. Vielleicht in dieser Hinsicht auch ganz cool, dass sie jetzt da ein paar draufgekriegt haben. Also die sind auf jeden Fall richtig motiviert für Olympia. Schauen wir auf ein paar Zahlen. Tallahassee mit 9 Punkten jetzt Topscorerin bei dieser Rivalry Series, bei diesen 4 Spielen. Und Abby Murphy, ebenfalls US-Amerikanerin, 5 Tore, beste Torschützin. Und dann, wie ich finde, noch so ein bisschen überraschender Ausgang dieses Euro-Hockey-Turniers mit den ja 4 Mannschaften hinter Kanada und den USA im Frauen-Eishockey, nämlich Schweden, Tschechien, Schweiz und Finnland. Und genau in der Reihenfolge sind sie dann eingelaufen. Also die Schwedinnen, die ja bei Olympia in der schwächeren Gruppe spielen, in der mit Deutschland, sind vor Tschechien, Schweiz und Finnland. Auch Schweiz auf 3, interessant, da vor den Finninnen. Ja, mal schauen, was das für ein Fingerzeig war in Richtung Olympia. Aber dass Schweden da so gut unterwegs ist, das ist auf jeden Fall eine Warnung für Deutschland dann bei den Olympischen
Spielen. Ja, zumal Deutschland ja Schweden bei der vorletzten WM ja sogar geschlagen hat. Ja. Ne? Bei der letzten dann wieder verloren. Aber das ist ja jetzt kein Team, was so völlig unerreichbar ist für die deutsche Mannschaft. Und dass die jetzt Tschechien, Schweiz und Finnland so easy hinter sich lassen, ist auch eine gute Entwicklung für die Schwedinnen auf jeden Fall.
Dann haben wir noch U20. Nicht die Top-Division, die gibt's ja zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr dann wieder, wie ihr das kennt, auch live kommentiert auf Magenta Sport. Aber die B-Weltmeisterschaft und Norwegen, erinnert euch dran, die sind ja letztes Jahr dann abgestiegen gegen Deutschland. War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr?
Vorletztes Jahr, oder?
Vorletztes Jahr, genau. Erinnert euch, Brantzig Nygaard, der da, erinnert euch vielleicht nicht, aber ich erinnere mich, weil ich mit dabei war. Brantzig Nygaard, der in der Verlängerung nicht trifft, und auf der anderen Seite dann Moritz Elias mit dem Tor in der Verlängerung. Also da war Deutschland ein Schuss vom Abstieg entfernt. Und Norwegen ist jetzt wieder zurück, gewinnt die B-Weltmeisterschaft, steigt also auf, und das ist auch eine gute Bilanz gewesen. Alle 5 Spiele gewonnen, 37-11 Tore.
Ja, und im Gegenzug steigt Frankreich in die CWM ab bei der U20.
Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Wir begrüßen neu in der Bissl-Hockey-Fankurve Daniel, der ist also mit dabei bei Steady. Der hat diesen Podcast heute schon mittags gehört, denn an allen Wochentagen, Montag bis Freitag, haben wir immer die 10 Minuten Eishockey, dann eben mittags. Schön die Nachrichten des Eishockey-Tages aufbereitet von uns. Ein bisschen DEL, ein bisschen internationales Eishockey, ein bisschen NHL natürlich auch immer mit dabei. Ja, und sagen wir viel Spaß beim Hören und dann auch beim Lesen von dem Best of Seven. Daniel, herzlich willkommen hier, und ich sage danke an Bernd Schwickerath.
Ich sage danke an Christoph Witzer.